herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Ja, und heute bin ich mal wieder zu Besuch in Braunschweig und vor mir sitzt der Paul Bethke und der Paul Bethke ist Mitglied der Geschäftsführung der ESE Engineering Software Entwicklung GmbH in Braunschweig. Hallo Herr Bethke.
Hallo Frau Ensgard, willkommen bei der ESE.
Vielen Dank, ich freue mich mal wieder ein neues Interview zu führen und bin schon ganz gespannt auf Ihre Antworten.
Da bin ich auch schon gespannt drauf, ja.
Schön. So, von daher, erste Frage an Sie, wie an alle meine Gesprächspartner. Was ist für Sie die größte Herausforderung, wenn Sie an das Thema Führung denken?
Ja, dadurch, dass ich ja weiß, dass das die Frage ist, die immer zu Anfang kommt, habe ich mir da auch eine Weile Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Und ich glaube, man kann das zusammenfassen als die richtige Balance finden. Also ich habe so immer wieder mal Themen, wo ich sage, was ist die richtige Balance aus Vertrauen und Kontrolle? Was ist die richtige Balance aus Authentizität und Professionalität? Und da bewegt man sich, glaube ich, als Führungskraft häufig so auf so einer Wippe, wo man sagt, ich muss die jetzt so ausbalancieren, dass ich hier immer die richtige Balance finde.
Ja. Ja, und wie stellen Sie das sicher? Also was ist so Ihr Rezept dafür, das hinzubekommen? Also wann merken Sie, jetzt braucht es mehr Vertrauen und jetzt braucht es vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle?
Ich glaube, da ist es wichtig, richtig zu beobachten, Gespräche zu führen, einfach rauszufinden, wie ist gerade die Lage, wie ist die Situation? Also ist das jetzt, mit wem habe ich es zu tun? Also ich glaube, das ist auch ganz schwierig, da zu sagen, da gibt es ein Mittel, was immer passt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz viel Gefühlssache, ganz viel auf den Bauch hören.
Mhm.
Der sagt einem das meistens schon zwei Schritte, bevor einem das irgendwie ein Excel-Bericht oder ein anderes Reporting sagt. Mhm. Sagt einem schon mal der Bauch irgendwie, schau mal da ein bisschen hin oder sprich mal mit dem ein bisschen länger und auch mal nicht nur über Fachliches, da muss man auch mal wieder über was anderes sprechen. Oder?
Mhm.
Ich glaube, da ja, es ist der Bauch meistens der gute Ratgeber.
Ach, das ist, finde ich total sympathisch, dass Sie das sagen, weil ich bin da ja immer ein großer Befürworter dessen, nicht immer nur eine Kopfentscheidung zu machen, sondern sehr viel mehr auf das, was ja Gott gegeben ist, was wir ja alle bei uns haben, viel mehr mal hinzuhören und dem Impuls nachzugehen. Von daher super schön, dass Sie das schon so machen. Und dann vermute ich mal, ist es dann auch eine Frage von Erfahrung?
Ja, ist es glaube ich auch. Also wenn man öfter mal irgendwie gemerkt hat, das ist der Weg, der funktioniert, dann ist es schwierig. Also oder, ja, man weiß halt einfach, sind das die Wege, die klappen für einen oder sind das die Wege, die klappen für einen nicht? Und wie gehe ich woran? Habe ich mit so einem Typen Menschen schon mal zu tun gehabt? Was hat da funktioniert an der Motivation? Was hat funktioniert an, wie kriege ich jemanden zu Bestleistung?
Verstehe. Sie haben auch von Authentizität gesprochen.
Ja.
Finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht nur in Sachen Führung, aber ich finde da besonders, weil Führungskräfte sind ja auch Vorbild, man wird beobachtet, man wird ja abgeschätzt und dennoch ist es für so viele ein Thema, wo sie erstmal darauf hinarbeiten müssen. Also wie schaffen Sie es immer authentisch zu sein und zu bleiben?
Ich weiß gar nicht, ob ich da bewusst was tue. Also ich glaube, man sollte da auf sich hören, wie man selber ist. Also ich glaube, man sollte wirklich vermeiden, sich an irgendwelchen Stellen zu verstellen oder zu sagen, Kollege XY oder der aus dem oder dem Bereich könnte die oder die Anforderungen an mich haben und probieren nur externe Anforderungen zu erfüllen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auf sich selber hört und man spürt das ja auch, fühle ich mich in der Situation wohl oder nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass man unangenehmen Situationen aus dem Weg geht, sondern einfach so in die Situation reingeht, wie man sich selber darin wohlfühlt. Und dann kann man, glaube ich, auch freier agieren. Und dann, ja, ich glaube, so ein Hauptpunkt ist eben auch, man sieht das sofort, wenn jemand nicht authentisch ist.
Und, ja.
Und dann nimmt man dem nur noch die Hälfte ab. Und ich kann eine und dieselbe Frage stellen. Und ein Kollege, ein Mitarbeiter weiß, ist die jetzt ernst gemeint oder ist die ehrlich gemeint oder ist auch so eine Nachfrage, wie es einem geht, ist das jetzt gerade ehrlich gemeint oder nicht? Oder ist das irgendwie aus der Checkliste, aus dem letzten Führungskräfteseminar?
Ja.
Deswegen glaube ich, muss man ganz, ganz viel einfach gucken, was passt zu mir selber.
Total. Ich finde, das geht ja auch, matcht ja auch mit dem Bauchgefühl. Dieses, genau. Bin ich bei mir, passt das, ne?
Genau.
Aber ja, dennoch merke ich, manche arbeiten nach Checkliste. Genau, mhm. Das passiert ja dann. Dieses, ja. Was fragt der mich da? War der auf dem Seminar? Genau, hat genau. Er was ja. Gelernt? Ja. Aber heißt das auch für Sie, dass Sie ganz viel auch reflektieren und sich auch mit Sachen wie, das hört sich jetzt schräg an, aber wer bin ich? Und was sind meine Werte? Was ist meine, wofür stehe ich? Auseinandersetzen?
Ja, also ich mache das tatsächlich relativ viel oder probiere auch immer wieder mir dafür Zeit zu nehmen. Mhm. Auch inzwischen viel mehr als früher. Also ich sag mal so, die erste Führungsposition, da habe ich immer so ein bisschen geguckt, was muss ich denn jetzt hier tun? Was wird hier gerade von mir erwartet? Und was muss ich jetzt hier liefern? Was muss ich irgendwo einsammeln? Was muss ich liefern? Und dann habe ich mir gemerkt, wie das über die Zeit halt einfach, wie man seinen eigenen Stil findet. Und man macht ja dann auch diverse Trainings mit. Und dann merkt man schon so, was sind das für Persönlichkeiten, die in so einem Führungskreis zusammentreffen. Und dann kommt man so in dieses Haifischbecken-Führungskräfte-Treffen von der Firma. Und dann prallen da verschiedene Charaktere aufeinander. Und eigentlich sind alles Alphas und Macher. Und irgendwann merkt man selber, also ich sehe mich selber gar nicht so als Alpha und Macher. Ich bin, glaube ich, in anderen Sachen besser. Also ich glaube, ich bin häufig eher so der Typ Beobachter. Ich kann, glaube ich, gut zuhören. Ich sehe gewisse Sachen. Und das musste ich für mich auch erstmal akzeptieren, zu sagen, du musst nicht Alpha und Macher sein, um Führungskraft zu sein, sondern du kannst auch hinter der Truppe laufen. Du musst nicht immer vor der Truppe laufen und sagen, ich marschiere hier vorne weg, ihr alle hinterher. Sondern man kann auch hinter der Truppe laufen und sagen, ich behalte euch alle im Blick und guck, lauft ihr noch in die richtige Richtung oder hängen wir hier jemanden ab oder so. Also, und das hat tatsächlich auch ein paar Jahre gedauert, dass ich gesagt habe, gut, das eine bin ich nicht und ich muss jetzt auch gar nicht probieren, die Persönlichkeitstests so zu fälschen, dass bei mir rauskommt, dass ich da bin. Das war am Anfang gar nicht so einfach für mich, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn man das akzeptiert und sich damit beschäftigt, ist man schon einen Schritt weiter.
Aber also daraus leite ich ja tatsächlich ab, dass es auch so Wege gab, wo sie von ihrem eigenen abgewichen sind oder rausgerutscht sind auf der nicht Suche, sondern das Finden wirklich auch seiner Position. Weil genau das sehe ich auch immer wieder. Wenn ich mit den Führungskräften zusammenarbeite, die meinen immer, ich muss rot dominant der vorne weg und auf den Tisch hauen und so. Ich sage, wow, das ist ein Bild, was draußen immer noch rumgeistert. Und das ist weder von den Mitarbeitern gewünscht, noch ist man dann authentisch, weil dann ist man da, was ich vorhin gesagt habe, ist man bei dieser Checkliste. Ich muss das und das machen, aber dann bin ich nicht in dem, was meine Persönlichkeit, meine Stärken eigentlich sind. Ne?
Ja, genau das. Das ist, denke ich auch.
Ja. Also von daher finde ich das ganz schön, dass man erstmal so in das Haifischbecken muss, um zu gucken, jetzt rutsche ich im Prinzip aus meiner Mitte. Da fühle ich mich nicht wohl, da gehöre ich nicht hin und und jetzt bin ich wieder da, wer bin ich eigentlich? Richtig. Was macht mich aus? Ne?
Richtig, ja.
Ja, das finde ich einfach auch so wichtig. Aber wahrscheinlich müssen wir auch immer diese Erfahrung machen, einmal rauszurutschen und zu gucken,
Ja, das hat auch wieder was wahrscheinlich auch mit Komfortzone zu tun und irgendwie, wie man da auch geprägt ist. Also ich war, glaube ich, war da Ende 20 und war irgendwie so der Jüngste auch in der Truppe. Und dann probiert man natürlich schon auch, zu gefallen und probiert irgendwie die Erwartungen zu erfüllen, die andere an einen haben. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen weggehen von. Ne? Und sagen, was kann ich guten Gewissens liefern oder was bin ich für ein Mensch und welcher Weg funktioniert für mich und den dann auch gehen und da auch zu sich selber stehen. Ne?
Ich finde, das ist auch so ein Spannungsfeld. Sie haben gerade gesagt, was andere von einem erwarten. Dann hat man ja selber auch eine Erwartungshaltung. Und dann auch zu überprüfen, wo kommt diese Erwartungshaltung eigentlich her? Wir haben das ja auch übernommen, weil da ja ein Bild, ich sag mal, wieder draußen rumschwirrt, wie man zu sein hat.
Genau.
So, und dann für sich selber dann zu merken, Oder zu hinterfragen, ist das denn auch wirklich so? Das ist halt ganz häufig, dass ich auch mit den Führungskräften genau darüber rede, beziehungsweise sage, ihr werdet nie perfekt sein und ihr seid nicht Superman. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja. Und selbst Superman hat irgendwie ein Problem mit Kryptonit. Ne?
Stimmt. Auch der hat Schwächen, ein Glück. Ja.
Ja.
Aber dem halt auch so nicht nachzueifern. Und ich finde, da ist manchmal so ein Druck und so ein, der Rucksack so voll mit Glaubenssätzen voll, wie man zu sein hat und was die Rolle ist. Ja. Dabei stimmt es gar nicht. Das ist eine Illusion.
Genau. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch dieses Thema Rollendefinition. Und wie sehe ich eine Rolle? Und ich kann eine Rolle ganz unterschiedlich definieren. Gerade eine Rolle einer Führungskraft. Ich kann sagen, der soll für Disziplin sorgen oder was. Ja, ich besetze es ja selber erstmal. Wenn jemand sagt, Führungskräfte, Rolle, was sehe ich darunter? Und irgendwann muss man dazu kommen, zu sagen, wie interpretiere ich diese Rolle? Und wie denke ich, dass die richtig auszufüllen ist? Und das dann so zu tun. Also ich finde das auch in der Führung selber wieder wichtig, zu sagen, welche Rollen nehmen Mitarbeiter ein? Also ich bin kein Fan davon, Aufgaben zu verteilen, sondern ich bin eigentlich ein totaler Fan davon, Rollen zu verteilen und zu sagen, das ist deine Rolle und wie du die ausführst am Ende ist gar nicht so wichtig. Am Ende ist wichtig, dass diese Rolle im Unternehmen gespielt wird und dass das am Ende dann alles zusammenpasst. Also ich wäre keiner, der sagt, du musst da jetzt links rum oder rechts rum gehen, sondern deine Rolle ist, hier dieses oder jenes Thema voranzutreiben oder für dieses oder jenes Thema die Regie zu übernehmen. Und wie man dann die Rolle ausgestaltet, überlasse ich dann gerne auch den Leuten selber.
Also dann auch das Sein, du darfst oder du sollst authentisch sein mit all mit deinem Licht und Schatten, den du da mit reinbringst, aber das ist so dein Aufgaben, dein Rollenpaket.
Definitiv, ja. Also da kommen auch spannende Sachen raus. Also ich hatte in meiner letzten Funktion hatte ich drei Teamleiter, die eigentlich ein gleiches Aufgabenset hatten. Also die hatten den gleichen Verantwortungsbereich in unterschiedlichen Standorten, haben ihre Rolle aber ganz anders interpretiert. Da war einer dabei, der war total fit in IT-Themen. Der hat Prozesse digitalisiert ohne Ende. Der hat für Synergien gesorgt dann mit den anderen Bereichen. Da sind Abläufe vielfach vereinfacht worden. Das Reporting wurde umgestellt von ich sag mal, 3 Wochen Aufwand im Monat auf 2 Klicks und eine Automatisierung. Und in einer halben Stunde war dann ein Skript durch. Jemand anders hat die Zusammenarbeit zu einem anderen Bereich deutlich verbessert und konnte das wieder auf die anderen übertragen. Ne? Und so haben die voneinander profitiert. Eigentlich hatten die das gleiche Aufgabenset. Aber dadurch, dass das halt einfach unterschiedliche Typen waren, unterschiedliche Rollen gespielt haben, haben die auch sich nochmal gegenseitig so befruchtet an der Stelle, dass dadurch erst dieser wirkliche Mehrwert entstanden ist.
Ach, das ist ja schön. Ich bin ja auch mal so ein Freund zu sagen, 1 und 1 kann manchmal 3 sein.
Ist so.
Ja. Genau, man muss halt nur die richtigen Leute zusammenbekommen und auch denen dann ja die Philosophie im Prinzip ja mit dem besprechen, weil manchmal kommen die ja auch aus einer Welt, wo sie auch mehr als Wettbewerber nebeneinander fungieren. Ne? Also da auch wieder transparent und authentisch zu sein, wie leben sie das?
Ja.
Jede Führungskraft ist ja auch anders.
Genau. Ja. Das ist so. Und auch da wieder das Thema Balance. Ne? Also zu sagen, wie viel muss ich jetzt trotzdem noch vorgeben? Ne? Also was sind Themen, die in allen Bereichen laufen müssen? Was sind das so die Pflichtthemen, die funktionieren müssen? Und dann aber wieder die Balance hin zur Freiheit und macht aber auch das, was euch Spaß macht. Und macht auch ein bisschen die Themen, wo ihr einfach Freude dran habt. Weil dann sind das automatisch auch Gewinnerthemen.
Genau, und dann kommen die auch gerne zur Arbeit und
genau
machen das dann mit einer anderen Motivation. Ne?
Richtig.
Wir haben ja vorher, bevor wir den Podcast gestartet haben, darüber gesprochen, dass Sie ja noch gar nicht so lange in Ihrer Funktion hier sind. Und das bedeutet ja, Sie sind ja hier auf Mitarbeiter gestoßen und Führungskräfte, die ja schon bestehendes Team sind.
Richtig.
Also da weiß ich immer, dass viele meiner Teilnehmer da immer diese Frage haben. So, ja, Sandra, du sagst, ne, wir lehren immer dies und das. Ich kann mir die ja nicht zusammencasten. Ich erbe sie ja sozusagen.
Genau.
Ja. Was war so Ihre größte Herausforderung, auch Ihre Philosophie, Ihre Denkweise mit den anderen auszutauschen?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen einfach erstmal sehen, auf was für einen Typ treffen die da. Ne? Also was ist das für einer, wie tickt der? Und das habe ich probiert, relativ schnell klar zu machen. Ich bin keiner, der irgendwo reingeht und sagt, das ist jetzt hier die neue Richtung, das war alles falsch, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Mhm. Ab jetzt geht's hier lang und wir machen das jetzt alles so, wie ich das denke. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, das von Anfang an zu transportieren. Und dann war mir wichtig, einfach zu verstehen, warum laufen gewisse Sachen wie. Und ich glaube, wieder dieses Thema zuhören, beobachten und gucken, wie tickt der Laden und warum.
Da würde ich gerne tatsächlich mal ein bisschen reinzoomen, um wirklich es zu verstehen und zuzuhören. Wie sah das praktisch aus?
Wie sah das praktisch aus? Also ich glaube, es waren die einzelnen Themen, die zu bearbeiten waren, wo ich mal mit dran saß. Also wir haben uns Reportings angeguckt, wir haben uns angeguckt, wie läuft der Jahresabschluss. Ich selber war ja dann auch relativ schnell eingebunden und hab selber auch Themen gesehen. Ne? Also wie viel Vorgänge kriege ich denn eigentlich noch in Papier? Mhm. Ja, und dann mal einfach nachzufragen, wie seht ihr das denn? Wie viel Aufwand habt ihr denn hier mit den Papierthemen? Mhm. Und nicht zu sagen, wir müssen jetzt hier alles digitalisieren, sondern eher zu sagen, meint ihr, wir müssen digitalisieren? Wenn ja, bin ich da gerne dabei. Mhm. Und so, glaube ich, Fall für Fall einfach so ein bisschen reingeguckt, Augen offen gehalten. Dann kamen bestimmte Reportings über Projekte. Mhm. Und auch da guckt man dann halt drauf mit seinem eigenen Erfahrungsschatz, stellt dann ein paar Nachfragen. Und dann entwickelt man irgendwann zusammen einen Weg und sagt, naja, gut, vielleicht gehen wir mal in so eine Richtung. Mhm. Aber ich probiere schon, dass das nicht immer Themen sind, die am Ende dann von mir kommen. Also, ja, ich glaube, es ist wichtig, dieses alte Bild, dass man sagt, man hat da so eine hierarchische Pyramide und von oben kommt eine Ansage und von unten kommt dann immer die Frage, wenn man vor ein Problem kommt, wie sollen wir mit dem Problem umgehen? Ich glaube, das ist antiquiert und ich drehe das gerne um und sage, eigentlich müssen von den oberen Hierarchieebenen die Fragen kommen. Und die Antworten müssen von da kommen, wo der Job gemacht wird.
Genau, weil da ist ja eh schon so viel Know-how. Genau. Es geht ja darum, das abzufragen und zu kanalisieren und mitzunehmen. Ne? Ja. Mhm. Ja. Wenn Sie in solche Aufgabenpakete oder Projekte oder Strukturen reingegangen sind, haben Sie dann diese Begegnung dafür genutzt, dann auch den Menschen mehr kennenzulernen und das die Sie kennenlernen, weil das eine ist ja so dieses Fachliche und das andere ist ja dann so, wer ist denn überhaupt dieser Mensch, der das ausführt?
Ja, also das ist glaube ich, eine andere Dimension, aber die mindestens genauso wichtig ist. Also ich glaube, es gibt tatsächlich, wenn man neu irgendwo ankommt, gibt es die Dimension zu verstehen, wie tickt der Laden und wie ticken die Prozesse und warum läuft was wie und dann gibt es natürlich auch noch viel wichtiger das Thema, wer ist dieser Laden, wer macht diesen Laden aus? Ja. Mit welchen Menschen hat man das hier zu tun? Warum macht einer eine Sache so, wie er sie macht? Also, ja, ich bin auch kein Freund davon, von falsch oder richtig. Also ich habe mal irgendwo in einem Vortrag aufgeschnappt, dass jeder Mensch im Rahmen seiner Werte und Erfahrungen immer recht hat. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, das für sich so ein bisschen zu verinnerlichen. Und wenn man bedenkt, was hat einer außenrum noch zu tun, was ist vielleicht gerade familiär los, was hat er für einen Arbeitsweg, ist da häufig Stau oder was weiß ich was. Ne? Und das macht am Ende aus, wer dieserjenige ist und wieso er vielleicht auch manche Sachen so macht, wie er sie macht. Mhm. Und dann ist das auch meistens in Ordnung. Also, ich habe ganz selten jemanden getroffen, der absichtlich irgendwas schlecht gemacht hat oder der irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, ich mache das jetzt genauso, wie es am schlechtesten ist.
Ja, bin ich komplett bei Ihnen. Ich habe heute Morgen erst Führungskräftetraining gegeben und ich habe auch zu meinen Teilnehmern gesagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder daran zu erinnern und euch anzustupsen, euch zu animieren. Stellt offene Fragen, haltet den Mund und hört zu. Weil woher soll ich all das, was Sie gerade gesagt haben, denn eigentlich wissen, Weil häufig nehmen wir uns ja gar nicht die Zeit, dahinter mal zu fragen, weil von alleine, wir tragen es ja nicht wie so ein Schild mit uns mit. Wir haben alle unsere Vergangenheit, alle unser Leben und wir geben einen kleinen Teil preis, wenn die Situation es hergibt. Richtig. Und ansonsten weiß eigentlich nur ich, was in meinem Leben abgeht, niemand anders.
Richtig, ja.
Außer man fragt mich und ich sage es dann.
Genau, genau.
Von daher finde ich das so wichtig und auch nach wie vor, ich werde nicht müde und das mache ich privat wie dienstlich oder ja businessmäßig, die Leute anzustupsen, zu sagen, nehmt euch ja mal die Zeit und fragt.
Ja, das ist richtig. Und das ist so der nächste Satz, den wir irgendwo mal mitgenommen haben. Je besser ich jemanden kenne, desto schwerer fällt es mir, denjenigen blöd zu finden.
Ja, schön.
Also dann verstehe ich, warum jemand so tickt. Mhm. Und wenn ich sehe, was, ja, manchmal sind es Hobbys oder was auch immer, ne? Aber je besser ich jemanden kenne, desto besser kann ich sicher auch mit dem zusammenarbeiten.
Das ist auch übrigens ein sehr schöner Satz, den habe ich, also vom Mindset her, ja, aber so in der Deutlichkeit, in dem, ja, habe ich das auch noch nicht gehört, das stimmt. Ja. Fällt einem dann immer schwerer, ja, wenn man versteht.
Das ist so, genau.
Ja, und andersrum ja auch, also wieder so von Mitarbeiter zu Führungskraft, Führungskraft zu Mitarbeiter, wenn man transparenter ist und erläutert, warum, wieso, weshalb etwas ist, funktioniert es viel besser, weil der Mitarbeiter weiß, warum. So, und die Führungskraft weiß vielleicht, wo manchmal Widerstände sind und das nicht so flüssig läuft. Oder vielleicht auch manchmal, warum es so gut läuft.
Ja, richtig, genau.
Ja. Ich habe mit einem Freund und Kunde, der eine Fahrschulakademie hat, gesprochen. Der hat halt Fahrlehrer. Und die werden ja auch daran gemessen, wie viele Fahrschüler sie mit erfolgreichen Prüfungen im Prinzip begleiten. Und er hat halt einen Fahrlehrer, der hat überdurchschnittlich viele. Dann habe ich auch gesagt, den musst du einfach analysieren und so viele Fragen stellen, damit man einfach von ihm lernt. Ne? Warum macht er das so viel besser? Warum kriegt er das hin, so viele Schüler erfolgreich, dass sie den Führerschein machen und die anderen nicht so viele?
Ja,
das muss man, von denen darf man lernen.
Richtig, ja.
Ja, genau. Ach schön, ja. Das finde ich, macht ein sehr rundes Bild und ich meine, ich als Führungskräftetrainerin, wenn ich sowas höre, da geht mir natürlich immer das Herz auf, weil ich glaube, ganz viel ist im Wandel von auch älteren Geschäftsführern, Inhabern, die halt wirklich in einer Veränderung sind, die noch woanders herkommen, woanders gelernt haben und jetzt schon tolle Veränderungen machen, aber bei denen knatscht das natürlich an der einen oder anderen Stelle nochmal.
Ja.
Und wir aber, glaube ich, alle in dieser Veränderung sind, ja auch die Mitarbeiter, die es ja zum Teil auch nicht gewohnt sind, so eine moderne und junge Führung zu haben. Ne?
Das ist schon so. Ne? Also man merkt das auch daran, wie viele Fragen man dann vielleicht doch nochmal gestellt kriegt und wie viel sich Leute vielleicht doch nochmal rückversichern, weil sie es noch nicht gewohnt sind, selber einen Entscheidungsspielraum zu haben. Und das ist dann auch okay. Mhm. Und ist halt einfach ein Veränderungsprozess, der braucht. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Man weiß auch nicht, was in 20 Jahren nochmal kommt. Ne? Vielleicht ist es dann wieder genau andersrum.
Ja, oh Gott, hoffentlich nein. Aber stimmt.
Hoffe ich auch nicht. Ne? Aber
wer weiß das schon.
Ja. Man sieht es an dem Thema Homeoffice durch Corona, was sich da gerade ändert, was Leute jetzt doch bereit sind, die davor kategorisch dagegen waren, was die plötzlich an Fans sind von so einem Modell auch mal. Was Leute, die davor immer im Homeoffice arbeiten wollten, jetzt vielleicht auch gerne mal im Büro sind. Also ja. das ist ja glücklicherweise einer der Punkte, wo man sich durch diese Krise eher annähert.
Ja, finde ich auch total spannend, weil genau diese beiden Extreme.
Ja. Genau, die treffen sich gerade in der Mitte. Das ist gerade ganz schön. Ja.
Und man hat Verständnis für den anderen. Ja, herrlich.
Richtig.
Ja. Ach, super schön. Vielen Dank bis dahin. Jetzt kommen wir zu meinen kurzen, knappen Fragen zum Ende des Interviews. Jo. Herr Bethke, was sind die drei Dinge, die Sie täglich brauchen?
Ich brauche täglich eine Tasse Kaffee am Morgen. Das ist tatsächlich das Erste, was ich mache, wenn ich ins Büro komme. Solange der Rechner hochfährt, brauche ich meine Tasse Kaffee.
Mhm.
Ich brauche jeden Tag mindestens ein gutes Gespräch mit irgendjemandem. Da ist es auch egal, wer und auch egal, welches Thema. Ich muss mich jeden Tag mindestens irgendwie mit einem Menschen gut unterhalten.
Mhm.
Und ich brauche auch am Abend meine Familie um mich.
Mhm.
Und da die Zeit mit der Familie, das ist auch was mir ganz, ganz wichtig ist, jeden Tag eigentlich.
Hatten Sie heute Morgen eine Tasse Kaffee?
Ja.
Ich behaupte jetzt mal, Sie hatten auch gerade ein gutes Gespräch.
Genau.
Und dann heute Abend
wird heute Abend kommt noch das dritte
dazu. Perfekter genau. Tag. Ja. Kommen wir zu der zweiten Frage. Womit kriegt man Sie denn auf die Palme?
Das ist in der Regel ganz, ganz schwer. Also normalerweise kriegt man nicht so schnell auf die Palme. Ich bin, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Typ. Mhm. Ist mir auch wichtig, dass Leute gerne mal zu mir kommen, wenn die auf der Palme sind und wissen, sie können hier zu mir kommen und da kommen sie dann von der Palme runter. Mhm. Aber es gibt ein Thema, was ich wirklich nicht leiden kann, und das ist, wenn man mich beschäftigt mit Sachen, die nicht wertschöpfend sind. Mhm. Das ist was, wo ich, wenn das zu häufig passiert, wo ich einfach ein Problem mit habe. Mhm. Wo ich merke, da werde ich selber dann nervös und das nervt mich dann. Mhm. Ja.
Sehr sympathisch. Dritte und letzte Frage. Was würden Sie dem 18-jährigen Paul sagen, wenn Sie ihm begegnen könnten?
Ja, ich glaube, ich müsste erst mal gucken, ob der 18-jährige Paul mir überhaupt zuhört. Da war er nicht so gut drin. Ich glaube, das ist aber tatsächlich so ein Thema, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Dieses schau nicht so sehr nach außen, guck ein bisschen auf dich, guck auf deine Stärken, guck da drauf, was du gerne machst. Mhm. Und orientiere dich daran. Und ich glaube, das macht einen glücklich am Ende.
Voll schön, ja, sehe ich auch so.
Ja.
Danke, danke für das Gespräch und für die Zeit,
Herr Bischke. Ich danke ebenso.
Sehr schön. Jo. So, und dann danke ich auch euch mal wieder, euch Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns gelauscht habt. Wir hoffen, da war vielleicht der ein oder andere Impuls mit bei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten freue ich mich über positive Bewertungen, Kommentare und ja, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.